Wien, die Stadt von Sigmund Freud, ist historisch gesehen von drei wesentlichen psychiatrischen Richtungen geprägt. Von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, von Alfred Adler, dem Individualpsychologen und von Viktor Frankl und seiner Logotherapie. Das heißt, hier wird der Versuch unternommen, die Seele des Menschen durch individuelle Sinnfindung zu heilen. Denn Frankl hat sich Zeit seines Lebens dem Sinn verschrieben. Nicht dem Unbewussten, nicht dem Lustprinzip und auch nicht den Fragen der Macht. Für ihn ist der Mensch heilbar, wenn er zukunftsorientiert seinen ganz persönlichen Lebenssinn findet. 86-jährig lebt Frankl heute in Wien. Er ist weltberühmt, Logotherapieinstitute gibt es rund um die Welt und bis zum heutigen Tag sind 125 Dissertationen über die Logotherapie geschrieben worden. Allerdings nur zwei davon in Österreich. Trotzdem, Frankl hält Wien die Treue. Hier lebt er und hier hat er im Wintersemester 90/91 auch seine letzte Vorlesung gehalten. Ein unbeugsamer, großer, alter Mann. Salut für Viktor Frankl.
Wir leben heute in einer Zeit einer pervasiven, einer weltumspannenden, in der ganzen Welt zu beobachtenden Sinnlosigkeitsgefühls. Also ein Mangel, ein Defizit von Sinnbewusstsein, könnte man sagen.
In Ihrem Arbeitszimmer steht das unentbehrliche Requisit jedes Psychiaters, eine Couch. Meines Wissens haben Sie diese Couch nie verwendet.
Wenn ich die Frage beantworten soll, dann lässt sich das am ehesten tun mit einer Geschichte, die wirklich sich begeben hat. Es kam eines Tages ein Amerikaner zu Besuch, das war vor Jahrzehnten, und sagt also auf Englisch, Herr Frankl, Sie sind also Psychoanalytiker, sage ich. Nur nicht gerade Psychoanalytiker, sagen wir, ich bin Psychotherapeut. Sagt er, nur gut, aber für was für eine Schule, welche Schule repräsentieren Sie? Sage ich, diese Schule heißt Logotherapie. Sagt er, schön, nun können Sie mir die Logotherapie in einem Satz definieren. Sag ich, bitte sehr, aber erst müssen Sie mir Psychoanalyse in einem Satz definieren. Daraufhin sagt er, mein Gott, Psychoanalyse, das ist halt eine Situation, wo ein Patient sich auf eine Couch niederlegen soll, nicht wahr? Und Sachen sagen muss, die ihm unangenehm zu sagen sind. Daraufhin habe ich vorgesprochen und habe gesagt, sehen Sie, in der Logotherapie darf er sitzen bleiben, aber muss sich Sachen anhören, die manches Mal nicht angenehm zu hören sind.
Viktor Frankl wurde 1905 in Wien geboren. Dort studierte er Medizin. Er hatte während des Studiums intensiven Briefkontakt zu Sigmund Freud. Damals trat er Alfred Adlers Verein für Individualpsychologie bei und wurde 1927 aber aus diesem ausgeschlossen. Nach dem Studium arbeitete Frankl im Psychiatrischen Universitätskrankenhaus in Wien und wurde dann Leiter einer Abteilung im Krankenhaus Steinhof. Nach der Besetzung Österreichs 1938 durch Hitlers Deutschland war er als Jude der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Er wurde mit seiner Familie deportiert und verbrachte über 3 Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern. Dort wurden seine Eltern, sein Bruder und seine Frau ermordet. Er selbst überlebte und kehrte 1945 nach Wien zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte Frankl als Professor für Neurologie und Psychiatrie in Wien, in San Diego, USA und anderen Universitäten der Welt. Seine 30 Bücher wurden in 17 Sprachen übersetzt. Zu erwähnen sind die Bücher Der Mensch auf der Suche nach Sinn und Das Leiden am sinnlosen Leben. Vortragsreisen, Ehrendoktorate und ein Weltkongress für Logotherapie zeugen von seiner internationalen Anerkennung. Privat heiratete Frankl ein zweites Mal und aus dieser Ehe stammt eine Tochter. 1997 starb Frankl 92-jährig in Wien. Es folgt ein kurzer Überblick über seine Konzepte des Sinnstrebens, der noogenen Neurose und der Logotherapie.
Den Seelenarzt Frankl ist Humor ein wichtiges Mittel, das Leben zu meistern. Verständlich, dass auch seine Enkelkinder keine Gelegenheit auslassen, den Großvater nach Anekdoten zu befragen.
Eine Patientin habe ich gefragt nach akustischen Halluzinationen. Und zwar darf man nicht fragen, haben Sie Halluzinationen, sondern hören Sie Stimmen? Daraufhin sagt sie, ja, eine Stimme sagt mir ununterbrochen den ganzen Tag Bauchfleisch, Bauchfleisch. Und mir rutscht heraus, ist das nicht schrecklich? Sagt sie, mein Gott, Herr Doktor, wenn ich Stimmen höre, ist mir noch immer lieber, als wenn ich verterisch, also schwerhörig. Einmal ist mir etwas ganz Entsetzliches passiert, da werde ich hinaufgerufen, eben auf der Baumgartnerhöhe, in den chirurgischen Pavillon, zu einer ausgedehnten Operation, und ich sollte die Narkose machen. Dann habe ich den Ehrgeiz, wenn ich Narkose, ich war lang ausgebildet als Narkotiseur, damals noch mit Eltern natürlich, dass ich die so time und so dosiere, dass der Patient bei der letzten Naht, mit der die Operationswunde zugenäht wird, aufwacht, beiläufig bei der letzten Naht, die angesetzt wird. Ne? Und die Patientin, das ist eine dreistündige Operation etwa, wacht auf und fängt an beim Aufwachen zu raunzen, zu murmeln, so eintönig, zu einem merkwürdigen Ergebnis bin ich gekommen. Und hatte ich unmittelbar vorher eine Arbeit von einem Psychiater aus Frankreich gelesen, namens Claude, der gesagt hat, man kann einen Stupor, also eine Starre, nichts reden, nichts tun, nicht mucksen, bei Schizophrenen, mitunter durch Äthernarkosen durchbrechen. Und die Schwester, die Krankenschwester, die diese Patientin in die Chirurgie hinaufbegleitet hatte, hat mir vorher gesagt, die hat 9 Jahre nichts geredet. Also ein schwerer katatoner Stupor. Und wenn die jetzt nach 9 Jahren zu reden beginnt, werde ich natürlich neugierig. Nicht nur als Psychiater, sondern auch interessant. 9 Jahre lang redet sie nichts, denkt nur und sagt jetzt schon ein merkwürdiges Ergebnis, sie sind gekommen nach 9-jähriger Denktätigkeit. Und ich frage sie, zu welchem Ergebnis sind sie gekommen? Zu einem merkwürdigen Ergebnis bin ich gekommen. Sagen Sie mir, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Im Augenblick schlägt sie das erste Mal die Augen auf, schaut mir ins Gesicht und sagt, lecken Sie mir den Arsch.
Das Streben nach dem Sinn. Das Leben des Menschen ist geprägt von Lust und Leid. 3 fundamentale Strebungen bestimmen unser Leben. Der Sexualtrieb, das Geltungsstreben und darüber weit hinausgehend die Suche nach dem Sinn des Lebens. Das Wesen des Menschen liegt in der Selbsttranszendenz. Der Mensch ist über sein Selbst hinaus auf etwas gerichtet, das nicht er selbst ist. Auf eine sachliche Aufgabe, die es zu erfüllen gibt, auf einen anderen Menschen, den er liebt und umsorgt, oder auf Gott, der zum eigentlichen Lebenssinn wird. Das Verhältnis von Intention und Effekt. Jeder von uns hat schon an Schlaflosigkeit gelitten und dann versucht, diese mit meist untauglichen Mitteln zu bekämpfen. Am wenigsten geeignet ist es, wenn man sich nur auf das Einschlafen konzentriert. Einige Menschen leiden an der Unfähigkeit, einen Orgasmus zu erleben. Je mehr sie versuchen, diesen mit aller Gewalt zu erzeugen, umso weniger wird er erreicht. Andere Menschen streben ihr ganzes Leben nach Geltung. Sie arbeiten nicht einer Sache wegen, sondern nur der Anerkennung wegen. Je offensichtlicher die Geltungssucht ist, umso eher wird ihnen die Anerkennung versagt. Das zu sehr Gewollte tritt nicht ein. Das ist das paradoxe Verhältnis von Intention und Effekt, der Widerspruch von Absicht und Ergebnis. Die existenzielle Frustration. Viele Menschen sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Ihr Alltag pendelt zwischen Not und Langeweile, ausgerichtet nach Lustgewinn, sozialer Geltung und materiellem Besitz, vergessen sie das Wesentliche, die Hinwendung an etwas anderes als das eigene Ego. Immer mehr haben wollen bestimmt ihr ganzes Leben. Irgendwann erkennen sie die Sackgasse, in der sie sich befinden, erkennen die Oberflächlichkeit ihres Tuns und die innere Leere, das existenzielle Vakuum. Dann sind sie zutiefst enttäuscht, existenziell frustriert. Aus ihrer inneren Leere entsteht das Gefühl der Sinnlosigkeit. Viele Menschen betäuben ihre innere Leere und ihr Sinnlosigkeitsgefühl durch Sucht. Trunksucht, Tratschsucht, Spielsucht, Arbeitswut, Hypersexualisierung und Hyperaggressivität sind nur scheinbare Auswege. Die Angst vor der eigenen Leere wird unterdrückt durch immer mehr Zerstreuung, wo innere Sammlung notwendig wäre. Ein Beispiel ist die überhandnehmende Technologisierung und Motorisierung der Welt. Discolärm und Motorenlärm übertönen alles. So ist auch der Ausspruch des Wiener Kabarettisten Helmut Qualtinger über den Motorradraser zu verstehen. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich hinfahr, aber dafür bin ich schwinder dort.
Inzwischen schon so kritisch eingestellt zu Adler, so undogmatisch, dass er mich hat herausgeschmissen. Er hat mich exkommunizieren lassen, er bestanden darauf, dass ich ausgeschlossen werde, wegen meiner Unorthodoxie.
Adler verstößt also Franke aus dem Verein für Individualpsychologie, so wie er von Freud aus der Gesellschaft für Psychoanalyse ausgeschlossen worden war. Und so entstand die Logotherapie als dritte Wiener Richtung, benannt nach dem griechischen Wort Logos, das Sinn und Wort bedeutet.
Eigentlich oder zumindest ursprünglich will der Mensch in seinem Leben oder in jeder gegebenen Situation, mit der er konfrontiert ist, einen Sinn sehen, eine Sinnmöglichkeit, die er aufgerufen ist zu verwirklichen. Ein Sinnpotenzial. Und erst wenn er frustriert ist in diesem Willen zum Sinn, wie ich das nenne, dann erst flüchtet er in den bloßen Willen zur Macht. Dann ist er besonders prestigesüchtig oder dann im Willen, in die primitivste Form des Willens zu machen, im Willen zum Geld. Dann begnügt er sich mit den Mitteln zum Zweck, weil er keinen Zweck sieht, weil seines Sinnes gar nicht ansichtig geworden ist. Oder der andere, der begnügt sich dann mit der bloßen Lust. Lust ist aber eine Nebenwirkung der Sinnerfüllung, eine Nebenwirkung des Liebens, eine Nebenwirkung des seinem Gewissen gefolgt Habens, aber kein ursprünglicher Antrieb. Im Gegenteil, wenn ich die Lust, die eine Nebenwirkung ist und bleiben muss, anpeile als mein Ziel, wenn ich zum Beispiel sexuell nur dem koitieren möchte, nur meine männliche Potenz oder als Frau meine Orgasmusfähigkeit zu dokumentieren, zu beweisen, mir selbst oder meinem Partner gegenüber. Dann in dem Moment scheitern diese Menschen, weil sie die Lust, die Nebenwirkung zum Ziel machen. Und ich pflege es meinen Studenten mit einem kurzen Satz zu erklären. Je mehr es einem um Lust geht, umso mehr entgeht sie einem oder umso mehr vergeht sie einem. Und das ist zu 99%, wage ich zu behaupten, die Grundlage, die Ursache von Fällen von Impotenz bei Männern und von Frigidität bei Frauen.
Die Entstehung der noogenen Neurose. Eine Neurose ist eine reaktive seelische Erkrankung. Ausgangspunkt ist meistens eine tiefe Frustration, also eine Enttäuschung, eine Versagung oder ein Misserfolg. Wichtig dabei ist, dass ein Inhalt überwertig, affektbesetzt und mit Angst verbunden erlebt wird. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Komplex. So kann beispielsweise ein frustrierter Geltungsdrang zu einem Minderwertigkeitskomplex führen. Oder die Dissonanz zwischen Werthaltung und Handeln zur Entstehung eines Schuldkomplexes beitragen. Die Symptome einer solchen Erkrankung sind vielfältig. Typische allgemeine Merkmale sind dabei die Angespanntheit, die Ängstlichkeit und die Selbstunsicherheit. Wird nun das Gefühl der Sinnlosigkeit übermächtig und die Angst vor der inneren Leere immer intensiver erlebt, dann kann diese existenzielle Frustration zur Ursache einer seelischen Krankheit werden, die von Frankl noogene Neurose genannt wird. In der modernen Welt sind beispielsweise die Arbeitslosigkeit oder der Pensionseintritt solche Situationen, welche pathogene existenzielle Frustrationen verursachen. Frankl nennt drei Formen des Menschseins, mit denen der existenziellen Frustration entgegnet werden kann: der Homo Faber, der Homo Amans und der Homo Patiens. Der Homo Faber, der durch Arbeit seinem Leben Sinn gibt. Der Homo Amans, dessen Motive Liebe und Sorge sind. Der Homo Patiens, der versucht, auch noch seinem Leid einen Sinn zu geben. Wie Letzteres möglich sein kann, erklärt Viktor Frankl in seiner Logotherapie. Die bestimmenden Kategorien im Leben des Homo Fabers sind Erfolg und Misserfolg. Für den Homo Patiens sind es Erfüllung und Verzweiflung. Diese beiden Wertrichtungen sind voneinander unabhängig. Das heißt, Erfüllung ist nicht abhängig vom Erfolg. Die egomanische Selbstverwirklichung ist nicht Lebenssinn, sondern sie kann nur Folge eines sinnerfüllten Lebens sein.
Als man das Rothschild-Spital 1942 schließt, wird Viktor Frankl mit seinen Eltern und seiner ersten Frau ins Konzentrationslager deportiert.
Zum Glück musste ich nicht lang in Auschwitz bleiben. Ich wurde dann verfrachtet in ein bayerisches Lager nach Kaufering. Und dort, wenn wir so um 5 Uhr früh hinausgetrieben wurden aus dem Lager, zu den Arbeitsplätzen, in meinem Fall musste ich Erde ausheben für eine geplante Munitionsfabrik, und ich dahin stolpere, angetrieben von der SS durch Gewehrkolben. In dieser schrecklichen inneren Situation habe ich plötzlich vorgenommen, ich greife zu einem Trick. Ich stelle mir jetzt vor, ich stehe hinter einem Rednerpult in einem hell erleuchteten, warmen Saal vor einem Publikum, das aufmerksam mir zuhört, zu einem Vortrag anhört, und zwar einen Vortrag, der unter dem Titel läuft: Psychologie des Konzentrationslagers. Und ich schildere vor diesem Publikum haargenau das, was jetzt und hier, das heißt damals und dort, geschieht, wie ich dahin stolpere, angetrieben von einem Gewehrkolben und so weiter und so weiter. Ich spreche über das Konzentrationslager. Dadurch konnte ich eine Distanz herstellen zwischen mir selbst und dem, was geschah, und der ganzen Umgebung, dem ganzen Ambiente. Und ich konnte objektivieren, das, was ich da durchleiden musste, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus es zum Gegenstand meiner wissenschaftlichen Überlegungen und Theorien machen. Das hat mir geholfen, diese Objektivierung. Im Auschwitz musste ich das in meiner Tasche versteckte, unter dem Mantelfutter eingenähte erste Manuskript meines ersten Buches der ärztlichen Seelsorge hinwerfen. Und ich habe schon im Lager begonnen, in einem anderen Lager, in meinem letzten Lager in Türkheim in Südbayern, begonnen, das Manuskript zu rekonstruieren. Auf kleinen Zetteln, auf Formularen. Auf der einen Seite steht da irgendwie auch vorgedruckt, SS-Obersturmführer zur Unterschrift und so weiter und so weiter. Auf der Rückseite, man hat solche Formulare, kleine Formulare mir gestohlen und einen kleinen Bleistiftstummel habe ich schon im Lager Türkheim zu rekonstruieren begonnen, mit Stichwort, mit szenografischen, dieses Buch.
Aus den Notizen rekonstruiert Franke sein erstes Buch, das 1946 unter dem Titel Ärztliche Seelsorge erscheint. Danach diktiert er in nur 9 Tagen ein Buch über seine Erfahrungen im Konzentrationslager, trotzdem Ja zum Leben sagen, das in den USA zum Bestseller wird. 5-mal wählen es Studenten amerikanischer Universitäten zum Buch des Jahres.
Was kann dem Leben Sinn geben? Franke unterscheidet 3 Bereiche. Erstens, die Hingabe an eine Sache, der schöpferische Wert. Zweitens, die Hingabe an einen Menschen, der emotionale Wert. Und drittens, das würdige Ertragen von Leid, der existenzielle Wert. Am schwierigsten ist es, auch im tiefsten Leid und im schwersten Schicksal nicht zu verzweifeln, sondern einen Sinn zu finden. Zu Viktor Frankl kam einmal ein pensionierter Arzt, dem seine über alles geliebte Frau vor einem Jahr verstorben war und der somit schwerst deprimiert war. Frankl fragte den alten und unglücklichen Patienten, ob er sich überlegt habe, was geschehen wäre, wenn er früher als seine Frau gestorben wäre. Nicht auszudenken, meine Frau wäre verzweifelt gewesen, antwortete dieser. Darauf sagte Frankl: Sehen Sie, dies ist Ihrer Frau erspart geblieben und dies ist auch der Sinn ihres Leidens. Am traurigen Schicksal des Patienten konnte das nichts ändern, aber so konnte der Mann dem Schicksal einen Sinn abgewinnen und seine Einstellung ändern. Die Logotherapie. Obwohl der Sinn des Lebens das zentrale Thema der noogenen Neurose ist, kann keine Rede davon sein, dass die Logotherapie dem Leben des Patienten einen Sinn gibt. Den muss dieser selbst und eigenständig finden. Der Therapeut kann dem Patienten nur helfen, sich ernsthaft auf die Suche nach einem Sinn in seinem Leben zu begeben. Der Therapeut kann im Patienten die Überzeugung wecken, dass auch unter schlechten Bedingungen, physisch, sozial, ökonomisch, eine Sinnfindung möglich ist, dass auch dann der Einsatz sich lohnt. Wenn man seine Situation schon nicht ändern kann, dann kann man zumindest seine Einstellung ändern. Diese Einstellungsmodulation ist Aufgabe des Therapeuten. Sie besteht in Sinnfindung, positiver Veränderung negativer Selbstdefinition und schließlich Leidbewältigung. Dabei bedient sich der Therapeut vor allem der Methode des sokratischen Dialogs, bei welcher durch geschickte Fragen die Einstellungen des Patienten hinterfragt werden. Dereflexion und paradoxe Intention. Bei psychosomatischen Erkrankungen, Schlafstörungen und Sexualstörungen wird in der Logotherapie sehr häufig die Methode der Dereflexion angewendet. Schlafstörungen, Sexualprobleme und ähnliche Symptome entstehen meistens auf der Basis des widersprüchlichen Verhältnisses von Intention und Effekt. Das zu sehr Gewollte wird nie erreicht. Dabei wird den Symptomen von Patienten übermäßige Aufmerksamkeit geschenkt. Sie nehmen in seinem Erleben eine überwertige Stellung ein. Man nennt diesen Sachverhalt Hyperreflexion. Das Einschlafen wird durch zu starke Konzentration darauf verhindert, der Orgasmus wird durch den Zwang, ihn zu erreichen, eben nicht erreicht. Bei der Dereflexion geht es nun darum, die störenden Symptome zu ignorieren, indem die Aufmerksamkeit von ihnen abgelenkt wird. Sie wird gezielt auf andere Vorstellungsinhalte gelenkt. Dadurch können gedankliche Fixierungen aufgelöst werden. Bei Schlafstörungen wird dem Patienten geraten, sich nicht mehr um das Schlafen zu kümmern, sondern sich das Wochenende möglichst angenehm vorzustellen. Eine andere Interventionstechnik ist die sogenannte paradoxe Intention. Die ängstliche Erwartung eines Patienten, dass ein bestimmtes Ereignis eintreten könnte, wird Erwartungsangst genannt. Die Erwartungsangst verstärkt aber meist das Symptom, vor dem sich der Patient fürchtet. Ein an sich schwaches Symptom erzeugt eine Phobie, eine Furchtneurose. Die Phobie verstärkt wiederum das Symptom, womit ein Teufelskreis beginnt. So kann beispielsweise eine leichte körperliche Unregelmäßigkeit wie Herzklopfen oder ein roter Kopf als Hinweis für einen möglicherweise sich ankündigenden Zusammenbruch gewertet werden. Die Furcht vor diesem Kollaps aber lässt das Herz noch schneller schlagen. Dies bemerkt der Patient und reagiert nun mit noch stärkerer Angst. In diesen Fällen wird von der paradoxen Intention Gebrauch gemacht. Der Patient wird aufgefordert, die befürchteten Symptome absichtlich herbeizuführen. Beispielsweise soll ein Patient mit einer Sprechstörung versuchen, bewusst zu stottern. Damit wird die Erwartungsangst durchbrochen. Diese Methode sollte so humoristisch wie möglich angewendet werden. Humor ist ein Mittel, den Menschen von seinen Ängsten und Zwängen zu distanzieren.
Geld laden Viktor Frankl ein und bieten ihm Professoren an. So wird er zum Weltreisenden der Logotherapie. Im kalifornischen San Diego wird 1970 das erste Universitätsinstitut für Logotherapie eingerichtet und 1987 verleiht man ihm den Lifetime Achievement Award, den vor ihm Mutter Teresa bekam. Seine Bücher kennt auch Meni Eisenhower, die Witwe des Präsidenten, und nahe bei Hamburg ist ein Heim zur Resozialisierung psychisch Kranker nach ihm benannt.
Die Logotherapie hat drei allgemeinste Ziele, nämlich die Herstellung der Arbeitsfähigkeit, Sinn durch Schaffen, Genussfähigkeit, Sinn durch Lieben, Leidensfähigkeit, Sinn durch Leiden. Wie schon gesagt, ist es sicherlich am schwierigsten, einer chronischen, vielleicht unheilbaren Krankheit noch irgendeinen Sinn abzugewinnen. Goethe sagte dazu: Es gibt keine Lage, die man nicht veredeln könnte, entweder durch Leisten oder Dulden. Was könnte aber beispielsweise der Sinn einer fortschreitenden, senilen Demenz einer alten Frau sein? Vielleicht jener, dass der im alltäglichen Leben sich von der Mutter bereits emotional weit entfernte Sohn zurückfindet zu seiner alten, hilflosen Mutter. Sie braucht ihn jetzt, so wie er sie gebraucht hat, als er noch ein Kind war. Das kann zu einer positiven Einstellungsmodulation beim Sohn führen und der Demenz der Mutter indirekt und nachträglich einen Sinn verleihen. Ihr Sohn hat nach vielen Irrwegen die echten Werte für sein Leben gefunden.
Jetzt zur tiefen Psychologie sind Sie ja immer ein Verfechter der Höhenpsychologie gewesen. Welche Forderungen haben Sie denn an den Menschen noch?
Ich möchte ganz allgemein sagen, dass der Mensch immer etwas braucht, auf was hin er gerichtet ist. Etwas, was nicht wieder er selbst ist. Etwas oder jemand. Das heißt, eine Aufgabe, die er sich wählt und die er dann zu erfüllen hat. Und ein anderer Mensch, ein Partner, dem er in Liebe hingegeben ist. Also im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer Person verwirklicht der Mensch sich selbst.
Wie sehen Sie denn das Bild des Menschen für die Zukunft? Geben Sie den Menschen eine Chance? Als Logotherapeut sind Sie ja gewissermaßen dazu verpflichtet.
Sehen Sie, Frau Doktor, die Welt liegt im Argen. Aber wenn nicht jeder einzelne von uns sein Möglichstes tut, wird alles immer ärger werden. Mit anderen Worten, auch wenn wir nicht das Beste erreichen können, wir müssen es anpeilen, wir müssen es anstreben, damit wenigstens etwas halbwegs Gutes herauskommt.
Sie sind kein Freund der Selbstreflexion und es gibt ja den schönen Satz von Ihnen, das Ich ist sich selbst gegenüber betriebsblind. Wenn wir trotzdem ein Resümee versuchen, wenn Sie auf Ihr Leben, Ihr Lebenswerk zurückschauen,
ich möchte sagen, ich habe den Sinn meines Lebens darin gesehen, anderen zu helfen, in ihrem Leben einen Sinn zu sehen.